ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen, sehr geehrte Damen und Herren hier im Kepler-Salon. Freut mich, dass so viele gekommen sind heute zu einem schlagenden oder einschlagenden Thema. Es wird sicher einschlagen, zumindest historisch betrachtet. Bevor ich unseren Gast vorstelle, erlauben Sie mir nur ganz kurz ein paar Hinweise zum System hier. Sie wissen, der Kepler-Salon ist bei freiem Eintritt abgehalten. Wenn Sie dieses Format unterstützen mögen, dann werden Sie bitte Mitglied der Freunde des Kepler-Salons und für diesen Verein finden Sie die Anmeldeformulare hinten, also wenn Ihnen das was dran liegt, hier auch künftig immer wieder zu kommen. Bitte unterstützen Sie den Kepler-Salon. Es ist auch das aktuelle Quartalsprogramm dort drüben zu finden. Die Bar wird derzeit selbst betreut von den Kepler-Salon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie bekommen Getränke gegen freiwillige Spenden. Neuerdings, Sie können sich auch kurz einmal während der Veranstaltung entfernen. Wir werden gütig darüber hinwegblicken, wenn Sie der Durst packt. Also holen Sie sich ruhig was zu trinken. Zum Prozedere der Diskussion nachher noch, nach unserem Einführungsvortrag, bekommen Sie das Mikrofon von unseren reizenden Assistenten und Assistentinnen. Das hat den Hintergrund, dass unser heutiger Abend aufgezeichnet wird vom Fernsehen. Es ist froh da und auch DorfTV. Und deshalb sollten Sie bitte in das Mikrofon hineinsprechen, wenn Sie Fragen haben, sonst wird das nämlich nicht aufgezeichnet. So, das war es von meiner Seite, von Klaus Puttinger, dem Wissenschaftsredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich darf überleiten zum Wissenschaftsredakteur, zum Ressortleiter Wissenschaft des Nachrichtenmagazins Profil. Er ist heute unser Gast, Alwin Schönberger, mehrfach ausgezeichneter Wissenschaftsjournalist und Buchautor, Sachbuchautor. Wir haben eins heute mit, hinten beim Büchertest sehen Sie es, es geht darin um Achtung, Steinschlag, Asteroiden und Meteoriten, tödliche Gefahr und Wiege des Lebens. Und das ist auch der Spannungsbogen, in dem wir uns heute bewegen werden. Und eins muss ich noch dazu sagen, zu dir, Alwin Schönberger, er ist nicht nur ein trockener Wissenschaftsschreiber, sondern auch ein Gitarrero und Bluesmusiker mit Herz. Wir dürfen uns heute also auf einen spannenden Vortrag freuen.
Aber ich der Ball bei dir. Ich spiele aber nicht. Ich spiele nicht heute. Ich singe auch nicht. Keine Sorge. Ja?
Ich singe auch nicht. Heute ist die Wissenschaft dran, aber trotzdem denke ich in aller Kurzweiligkeit.
Okay, dann machen wir doch kurz, damit wir gleich sehen, worum es hier geht.
Dann darf ich da hier drauf drücken jetzt.
Ja, mach einfach, genau. Ja, genau. Und das ist quasi ein bisschen zur Einstimmung der ganzen Geschichte, die ganze Geschichte. Ich hoffe, wir haben einen Ton, ich glaube schon. Passt eigentlich schon, ja. Lauter wird es nicht, aber man sieht schon, wenn Asteroiden die Erde besuchen kommen, ist das eher kein Spaß. Ist es gescheiter, wenn ich sitze oder stehe? Ist euch das lieber? Ja, okay, gut. Dann setze ich mich wieder her. Das war ein Ereignis, das im Jahr 2013 in Sibirien stattgefunden hat, über die Stadt Tscheljabinsk. Und man hat schon gesehen, es schäbert ganz ordentlich, wenn sowas runterkommt. Man muss dazu sagen, das war kein Einschlag. Dieser Meteorit hat den Erdboden gar nicht getroffen, sondern ist ungefähr so 30 Kilometer in der Höhe, in der Atmosphäre explodiert. Das heißt, hier gab es keinen Impact am Erdboden. Trotzdem waren in der Stadt Tscheljabinsk, die darunter liegt, tausende Fensterscheiben kaputt und es sind Wände umgestürzt, es gab Verletzte und so weiter. Ja. Also man sieht, was so ein Ding anrichten kann, ohne dass es überhaupt bis zum Erdboden gelangt. Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ein Groß, der war ungefähr 30 Meter groß, nicht mal 20 Meter groß ungefähr im Durchmesser, jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ein richtig großer Asteroid die Erde wirklich trifft. Das andere Ende der Skala wäre zum Beispiel der berühmte Chicxulub-Asteroid in Mexiko. Das ist der Dino-Killer, der vor ungefähr 66 Millionen Jahren die Dinosaurier vernichtet hat. Der war mit dem direkten Vergleich 10 Kilometer groß. Also Ein Gesteinsbrocken größer als der Mount Everest kommt mit ungefähr 100.000 km/h auf die Erde und schlägt hier ein. Da geht wirklich was weiter. Ja. Und das war dann ja auch nicht nur das Ende der Dinosaurier, sondern von ungefähr 2/3 aller Spezies auf Erden. Es kann also relativ viel passieren, wenn uns solche Objekte besuchen kommen. Und das war auch der Grund und der Anlass zu sagen, wir machen ein Buch darüber. Wir heißt Christian Köbel, war mein wissenschaftlicher Partner. Christian Köbel ist Geologe mit Schwerpunkt auf extraterrestrische Geologie. Also er untersucht Meteoritengestein und hat auch jede Menge Krater auf dieser Erde angebohrt und Gesteinsproben genommen und untersucht und bestimmt und so weiter. Also er ist ein echter Experte. Er hat das wissenschaftliche Material dazu geliefert. Ich habe es versucht, in möglichst wohlgesetzte Sätze zu packen. Warum machen wir das? Unter anderem deshalb, weil die Erde mehr oder minder umzingelt ist von Asteroiden, die uns treffen können. Es gibt die Kategorie der sogenannten erdnahen Asteroiden. Das sind Objekte, die die Erdbahn kreuzen können, die also in unmittelbare Nähe kommen können und theoretisch mit der Erde kollidieren können. Da kennen wir heute ungefähr 20.000. Das sind Objekte, die ununterbrochen in die Nähe unseres Planeten gelangen und eben, wie gesagt, theoretisch mit ihm kollidieren könnten. Wenn man das als Linien einzeichnet um die Erde, sieht man nur mehr eine rote Fläche. Alles voll mit Asteroiden. Ja. Das sind aber nur die bekannten. 20.000 kennt man heute, die können wir beobachten und die Bahnen verfolgen. Das sind nur die größeren Objekte. Sowas wie Chelyabinsk in der Größe von 20 Metern kennen wir nicht. Die können relativ überraschend und sehr plötzlich wie aus dem Nichts auftauchen. Die sind zu klein und zu dunkel, um sie wirklich leicht aufspüren und verfolgen zu können. Und so war es auch hier, den hat man nicht kommen sehen, von dem wusste man nichts. Das heißt, mit sowas muss man im Grunde nahezu jeden Tag rechnen. Und wenn man die Zeitungen ein bisschen verfolgt, die sind ja sehr häufig, so alle paar Wochen einmal, hat man einen erdnahen Vorbeiflug. Die treffen uns zum Glück nicht, aber so in halber Mondentfernung, in solchen Entfernungen, das passiert eigentlich ununterbrochen. Und das war also mit ein Grund zu sagen, eigentlich ist es wert, sich das mal näher anzusehen im Rahmen eines Buches. Und die verschiedenen Aspekte von Asteroiden, Meteoriten, Meteoritenkratern abzuhandeln. Sie haben ja auch ihre netten Seiten. Asteroiden sind nicht nur böse, sondern sie können auch gut sein. Das ist auch ein Kapitel, dem wir einen relativ breiten Raum widmen. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie das Leben auf die Erde gebracht haben. Da gibt es recht spannende Theorien. Wir widmen dem Ganzen natürlich auch einen sozusagen historischen Aspekt, um mal zu erzählen, wie ist denn die Meteoritenforschung überhaupt entstanden. Es ist interessanterweise ein relativ junges Phänomen. Die meiste Zeit über haben sich die Menschen überhaupt nicht vorstellen können, dass Gesteinsbrocken vom Himmel herunterfallen. Man hat gesagt, das Universum ist perfekt, da ist ein göttlicher Plan dahinter und da gibt es die Sonne und die Planeten und die bekannten Himmelskörper und dazwischen ist der Himmel aber sauber, leer, schön aufgeräumt und da ist kein Platz für hässliche, verbeulte Steine, die da irgendwie herumfliegen. Ne? Das war natürlich falsch, wie man heute weiß, aber die längste Zeit über hat man gesagt, vom Himmel fallen keine Steine herunter und erst im Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert hat man dann langsam erkannt, offenbar ist es doch so, dass da was runterfallen kann. Es gab einfach zu viele Berichte von Menschen, die sowas gesehen haben. Der Klassiker war immer, ein Bauer steht auf seinem Feld und plötzlich fällt ein Stein vom Himmel direkt in das Feld vor ihm und eine Kuh bricht bewusstlos zusammen oder ähnliche Augenzeugenberichte. Das ist dann notiert worden. Meistens hat man dem keinen Glauben geschenkt. Also, na, Volksmärchen, was die Leute schon erzählen, also ein Blödsinn, das glauben wir alles nicht und so. Ja. Aber nach und nach haben sich diese Berichte dann auch natürlich gehäuft und die Wissenschaftler der damaligen Zeit haben dann Stück für Stück und Schritt für Schritt herausgefunden, doch, es können Steine vom Himmel fallen. Und dann ist man auch drauf gekommen, wo kommen die überhaupt her? Nicht? Wo, es muss ja irgendwie eine Quelle für die Dinge geben, die da runterfallen. Und dann ist man langsam drauf gekommen, naja, zwischen dem Mars und dem Jupiter ist ein unglaublich großer freier Raum. Und damals haben wir noch sehr, sehr gottgläubig und sehr religiös und hat gesagt, naja, es ist jetzt aber schon komisch, hat Gott ausgerechnet auf dieses große Stück zwischen den beiden Planeten vergessen, dass da gar nichts ist, dass da ein leerer Raum ist. Und dann ist man ein Stückweise draufgekommen, im Gegenteil, es ist alles voll. Dort ist Unmengen Geröll, das dort herumfliegt. Das kennen wir heute als den sogenannten Asteroidengürtel. Das sind aber Millionen von Asteroiden, die ihre Bahn ziehen zwischen Mars und Jupiter. Und die Erklärung dafür ist, die Masse des Jupiter ist so groß, dass in seiner Nähe sich keine anderen Planeten bilden konnten. Damit Planeten entstehen können, braucht es eine Gravitation, also Anziehungskraft, und die Anziehungskraft sorgt dafür, dass einzelne Gesteinsbrocken zusammenfinden, aneinander haften bleiben und so mit der Zeit einen Planeten bilden können. So sind alle Planeten in unserem Sonnensystem entstanden. Aber die Masse des Jupiter ist so groß, dass es nicht möglich war, dass sich in seiner Nähe ein neuer Planet bildet. Daher ist dort lauter quasi vagabundierender Weltraumschrott und bildet den sogenannten Asteroidengürtel. Und hier und da sozusagen schert einer aus, kann man sagen, und nimmt eine Bahn, die dann irgendwann mal an die Bahn der Erde heranführt, und dann haben wir einen Treffer. Und das ist hier passiert zum Beispiel, das ist ungefähr 100 Jahre zuvor passiert, ebenfalls in Sibirien, in einem Ort namens Tunguska. Das war ebenfalls kein Einschlag, sondern eine atmosphärische Explosion, und da waren 2.500 Quadratkilometer Wald weg. Und es war eine Schockwelle, durch den Einschlag, muss ich sagen, das sind tausende Millionen Atombomben, die bei so einem Treffer, also die Energie, das Energieäquivalent von tausenden oder Millionen Atombomben, die da freigesetzt werden. Und die Energie ist so stark, dass da Schockwellen um die Erde laufen können. Auch in Tunguska, das war 1908 in Sibirien, ist die Schockwelle plus Erdbeben um die ganze Welt gelaufen und ist aufgezeichnet worden von Messgeräten 24 Stunden später nochmal. Also da geht, das ist wirklich heftig. Ja. Und wie gesagt, 2.500 Quadratkilometer Wald geknickt wie Streichhölzer. Das war auch kein Treffer, sondern eine atmosphärische Explosion. Gehen wir vielleicht kurz zum anderen Ende der Skala, nämlich den größten der jüngeren Zeit, größten Treffer der jüngeren Zeit und den wahrscheinlich bekanntesten, der die Dinosaurier ausgelöscht hat vor 66 Millionen Jahren. Wie gesagt, 10 Kilometer im Durchmesser, 100.000 Stundenkilometer auf die Erde. Ja. Wenn so ein Ding die Erde trifft, schmilzt Gestein wie nichts. Das schmilzt, es verflüssigt sich, es verdampft. Also es gibt keine bekannte Kraft, die sozusagen die Energie und die Wucht eines Asteroidentreffers übersteigt. Es gibt keine Kraft auf Erden, die diese Energie erzeugen könnte. Deswegen sind Asteroidentreffer letztendlich auch wissenschaftlich beweisbar, weil dort Gesteinsveränderungen stattfinden, die keine einzige andere Kraft zu Wege bringt. Und das hinterlässt unumkehrbare Spuren im Gestein. Und Spezialisten können das herausfinden und sagen, aha, wenn ich die oder jene Muster im Gestein vorfinde, dann war sie, das war erst Asteroidentreffer. Und wenn so ein Ding runterkommt, wie damals in Chicxulub, dann habe ich kein lokales Ereignis, sondern ein globales. wie kann sein, dass ganze Spezies aussterben? Also die Dinosaurier sind ja nicht von einem Asteroiden erschlagen worden, sondern haben sie nicht so eng zusammengestellt, dass sie ein einziger Asteroid getroffen hat, sondern das waren über Tausende und Prozesse, über Tausende und Zehntausende von Jahren, die hier stattgefunden haben. Wenn sowas einschlägt, dann werden gigantische Mengen an Staub, an Ruß, an Partikeln freigesetzt und hinaufgeschleudert und gelangen letztlich in eine Umlaufbahn um die Erde und bilden quasi einen Vorhang, der das Sonnenlicht abhält. Und nicht für ein paar Tage, sondern für Hunderte oder Tausende von Jahren. Das heißt, es kommt kein Licht mehr durch, viele andere Prozesse, Treibhauseffekte, alles Mögliche passiert. Das ist eine Kaskade von Dingen, die das Klima auf der Erde gewaltig verändern und dazu führen, dass schlicht und einfach die Grundlagen für Leben kollabieren. Und mit der Zeit gehen die Pflanzen ein und die Tiere finden keine Pflanzen mehr und so kommt es dann nach und nach zu einem wahren Massensterben und das ist auch damals passiert. Ist heute, war lang umstritten, ist aber eindeutig bewiesen oder ziemlich eindeutig bewiesen, dass der Einschlag von Chicxulub, der Tod der Saurier und ja, der Tod von ungefähr 2/3 der Spezies gewesen ist damals. Und hat zugleich, muss man aber sagen, wahrscheinlich die Bühne freigemacht für den Menschen. Weil die damals dominierende Spezies waren die Dinosaurier. Und so gesehen, durch ihr Ende ist dann quasi die Bühne frei geworden für Säugetiere und letztlich auch für den Menschen. Und so gesehen müssen wir sehr froh sein, dass damals ein riesiger Asteroid bei uns eingeschlagen hat, weil wir verdanken ihm unsere Existenz, kann man sagen. Das heißt, Asteroiden haben durchaus ihre guten Seiten. Und es gibt heute auch relativ viele Belege dafür, wie sie sonst Leben auf der Erde schaffen könnten, befördern könnten, sogar herbringen könnten. Es gibt die Theorie, man weiß ja immer noch nicht, wie ist das Leben auf der Erde überhaupt entstanden? Ist es hier entstanden? Ist es mitgebracht worden? Und jetzt gibt es Untersuchungen von Asteroiden, die man gemacht hat. Beispielsweise Rosetta-Mission war relativ bekannt, die erste Landung auf so einem Ding. Und da hat man Aminosäuren gefunden beispielsweise, also Bausteine des Lebens, aus denen zum Beispiel die DNA besteht, also unser Erbgut. Von Mondmissionen weiß man, dass zum Teil Bakterien unabsichtlich natürlich mitgeflogen sind und wieder zurückgekehrt sind. Es war halt jetzt sauber genug, man hat nicht aufgepasst und damit war eine bakterielle Kontamination an Bord und die Bakterien sind zum Mond geflogen, zurückgekommen und haben weitergelebt. Kein Problem. Das heißt, Bakterien überstehen Weltraumreisen relativ unbeschadet und vermehren sich weiter. Ja? Und so gibt es durchaus die Theorie, dass es möglicherweise so ist, dass die Erde mit Leben infiziert worden ist. Also es könnte sein, dass das Leben an Bord von Asteroiden durch den Weltraum gereist ist und irgendwann mal die Erde infiziert hat. Das wäre eine schöne Seite von ihnen. Sie könnten auch als Rohstoffquellen dienen. Durch die vorher erwähnten gigantischen Energien bei einem Asteroideneinschlag entstehen irreversible Gesteinsveränderungen und eine dieser Veränderungen ist, dass Graphit zu Diamant werden kann. Das heißt, ich habe sogenannte Impact-Diamanten, die man abbauen kann beispielsweise. Durch Einschläge werden andererseits zum Beispiel Goldreserven, die jetzt schon auf der Erde sind, mobilisiert und konzentriert und gelangen dann näher an die Erdoberfläche, was sie leichter abbaubar macht. Das heißt, Goldgewinnung ist ein Nebeneffekt von Asteroideneinschlägen und es gibt auch Goldminen, die in Kratern liegen und auch abgebaut werden. Erdöl ist auch so ein Ding. Ja? Erdölreserven werden durch Einschläge mobilisiert, konzentriert und werden leichter gewinnbar. Das heißt, Meteoritentankstelle ist jetzt durchaus eine realistische Möglichkeit. Ja? Das heißt, das waren jetzt eine der guten Seiten, die man auch sagen kann. Jetzt vielleicht noch eine, ich weiß nicht wie lange ich bin, aber vielleicht noch ein Thema, das man ansprechen sollte, weil es dann immer gefragt wird auch, was ist, wenn einer kommt? Sagen wir, wir finden einen Asteroiden, der auf die Erde zusteuert. Was sollen wir, also können wir überhaupt etwas tun? Und wenn ja, was können wir tun? Und da kommt einmal die Frage, macht man es wie Bruce Willis, hinfliegen, Atombombe, Fall erledigt? Schlechte Idee. So macht man es gar nicht, weil wenn man genau das tut, und also man fliegt zum Asteroiden, landet dort, zündet eine Atombombe, dann habe ich nicht einen großen, sondern halt zwei oder drei oder vier kleine und die kommen dann auch alle. Also da habe ich relativ wenig gewonnen damit. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, was man tun kann, theoretisch zumindest, ausprobiert haben wir es noch nie, muss man dazu sagen, aber theoretisch könnte man das machen. Man muss versuchen, die Bahn des Asteroiden so zu verändern, dass er eben die Erde nicht trifft. Es ist ja nicht so, dass der plötzlich aus dem Asteroidengürtel abbiegt und auf die Erde zuhält, sondern es ist ja ein Prozess, der über sehr lange Zeit verläuft. Die Bahn wird immer ein klein wenig anders, bis nach vielen, vielen, vielen Umläufen dann sie sich mit der Erdbahn kreuzt. Daher muss man sich was einfallen lassen, die Bahn dezent zu verändern, damit dann eben dieser am Tag X keine Überschneidung der beiden Bahnen stattfindet. Und das geschieht, indem man sehr simpel gesagt, und es ist ehrlich, ist es simpel, man gibt dem Asteroiden einen kleinen Rempler. Das ist, man parkt ihn in der Nähe, nimmt eine Raumsonde, parkt sie in der Nähe des Asteroiden und versucht ihnen einen Schubs zu geben. Ja? Der halt genau so sein muss, dass nach vielen Umläufen die Asteroidenbahn so verläuft, dass sie sich mit der Erdbahn eben nicht kreuzt. Umgekehrt geht es auch, man parkt eine Sonde in der Nähe des Asteroiden und übt durch die Masse der Sonde Anziehungskraft aus. Das heißt, das ist da quasi und fährt immer ein kleines Stück weiter. Das ist wie ein unsichtbares Abschleppseil, um den Asteroiden halt auf diese Weise von der Bahn abzubringen. Weil klar, Massen üben Anziehungskraft aus und so kann ich den auch ein kleines Stück bewegen. Dann gibt es noch skurrile Methoden, die aber wissenschaftlich fundiert sind, wie zum Beispiel Asteroiden weiß anmalen. Was ist das? Und zwar aber nur zur Hälfte. Man streicht eine Hälfte des Asteroiden weiß an. Das geht theoretisch, indem man wieder mal eine Sonde dort parkt und mit Düsen weißes Pulver auf den Asteroiden sprüht. Und durch die Einwirkung des Sonnenlichts schmilzt das und bedeckt den Asteroiden oder eben eine Hälfte davon mit weißer Farbe. Was hat das für einen Sinn? Die Sonne strahlt ja auf das Ding ein. Asteroiden rotieren logischerweise wie alle Himmelskörper und die dunkle Seite absorbiert mehr Sonnenlicht als die helle. Und jetzt ist die Geschichte die, ist die dunkle Seite, ist die Seite der Sonne zugewandt, dann werden Photonen, also Sonnenlicht, absorbiert. Ist er auf der anderen Seite, auf der sonnenabgewandten Seite, werden die wieder emittiert. Das erzeugt quasi einen Rückstoß. Also durch das wieder emittierte Sonnenlicht kriegt er einen Schub. Mit dem Sinn, er wird dadurch ebenfalls wieder von seiner Bahn abgelenkt. Ist leider noch nie ausprobiert worden. Man soll es einmal machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass uns einer auf den Kopf fällt, ist jetzt nicht wahnsinnig hoch.
Was will es mit der Malerbürste, wird auch nicht jünger. Ne?
Wird auch nicht jünger, ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns wirklich einer am Kopf fällt, ist nicht wahnsinnig hoch, aber realistisch ist sie schon. Und wenn es passiert, ist es wirklich nicht lustig. Und daher hätte es schon Sinn, dass man sich irgendwas einfallen lässt und es mal ausprobiert, wie man damit umgeht, wann sowas passiert. Und die Kleinen haben gesagt, sowas kommt alle 100 Jahre einmal und mit zunehmender Größe und Dimension der Objekte wird die Wahrscheinlichkeit zwar geringer, weil je größer, desto seltener, aber naja, alle paar tausend Jahre ist auch nicht lustig. Ja? Arizona, gibt es einen Kilometer groß, nicht so riesig, aber doch, ja, ist 50.000 Jahre her, also das sind jetzt nicht so wahnsinnig große Zeitskalen. In Deutschland gibt es einen sehr schönen, zahlt sich aus, kann man sich anschauen, das sogenannte Nördlinger Ries. Das ist ein wirklich großer mit 25 Kilometer Durchmesser, der ist ungefähr 15 Millionen Jahre her. Also. Bitte? Nördlinger Ries. Die Stadt heißt Nördlingen, das ist in Bayern, und die umgebende Struktur ist das Ries, und das ist ein ungefähr 25 Kilometer großer Krater. Da sieht man übrigens dann auch ganz schön durch die, bitte? Man kann auf den Kirchturm raufgehen, der übrigens zum Teil aus Gestein gebaut ist, das durch den Einschlag entstanden ist. Also wenn man auf den Kirchturm von Nördlingen geht, steht man ein bisschen auf Meteoritengestein, kann man sagen. Und man sieht dort sehr schön, also man kann den Krater überblicken und sieht sehr schön, wie eigentlich kleine Objekte, relativ kleine Objekte, aufgrund der gigantischen Wucht große Krater schlagen. Der Asteroid von Nördlingen war ein Kilometer im Durchmesser. Bitte? Ein Kilometer im Durchmesser. Das ist ungefähr so viel, wie die Stadt hat. Das ist der Durchmesser der Stadt. Das kann man sich dann dort ganz gut vorstellen. Und der Krater ist 25 Kilometer. Das heißt, man sagt ungefähr 1:20 kommt man hin. Ja? Also das ist schon kleine Objekte schlagen große Krater. Willst du fragen?
Hast
du
einmal, ja. Ich weiß nicht, aber, ja. Herzlichen Dank für den Input. Vielen herzlichen Dank, dass du uns mal ins Thema eingeführt hast. Sie dürfen sich die Hände wärmen. Was mich als Zeitungsfuzzi, Tageszeitungsfuzzi natürlich interessiert, ist die Panikmache, die jetzt mal wieder stattfindet, wenn hier irgendwo ein Asteroid irgendwo auftaucht, keiner hat ihn gesehen und dann fliegt er vorbei in halber Monddistanz, das hast du so erklärt. Es gäbe Dinge, die mit einer Asteroidenabwehr zusammenhängen, was voraussetzt, dass jemand da sitzt und diese Dinge beobachtet.
Das passiert ja. Das passiert.
Wer schaut denn da quasi auf uns?
Es gibt mehrere Programme, die, also es sitzt keiner dort und schaut mit dem Fernrohr, so wird das nicht gemacht heute, aber es gibt mehrere Überwachungssysteme, die systematisch den Himmel beobachten und die Bahnen dieser Objekte verfolgen und aufzeichnen. Sonst könnte man nicht 20.000 kennen. Ne? Das macht niemand mehr per Hand und per Fernrohr, sondern das sind natürlich automatisierte, computerisierte Überwachungsprogramme. Da sieht man nicht einmal einen Asteroiden fliegen, da sind nur mehr Zahlenkolonnen am Bildschirm. Ne? Und da gibt es mehrere Systeme bei der NASA, bei der ESA, die eben den Himmel systematisch überwachen und versuchen, sehr systematisch eben herauszufinden, was kommt da auf uns zu. Pro Woche, glaube ich, findet man 30 neue. Das heißt, durch die immer bessere Technologie kennen wir so viele. Das ist noch nicht lang her, dass wir kaum erdnahe Asteroiden gekannt haben.
Das ist schwer zu sehen, ne? Ja? Das ist finster auf finster.
Finster auf finster, im Optimalfall weit weg, nicht ja. Immer, blöderweise nicht immer, ne? Aber das ist tatsächlich so schwer zu überwachen und in relativ kurzer Zeit hat man diese gigantische Datenbank an Asteroiden zusammengestellt und wie gesagt, ungefähr in der Woche kommen 30 dazu. Mhm. Ja, jede Woche 30 neue.
Und wie kommt es noch, das ist meine letzte Frage, dann wollen wir die Publikumsdiskussion starten. Du sagst, die biegen ab von diesem Asteroidengürtel ganz langsam.
Ganz langsam,
ja. Wodurch passiert das? Mit Kollisionen, mit anderen Trümmern?
Kollisionen ist eine Möglichkeit oder Anziehungskraft. Hm? Okay. Ja, einfach gravitative Einflüsse, die dann ganz leicht die Bahn verändern. Kollision, es splittert ein bisschen was ab, der wird leichter, Anziehungskraft wirkt stärker und wenn da eine Verkettung von Umständen eintritt, dann kann der schon seine Bahn ändern. Ja?
Der Jahrhunderte
und genau, weiter. Genau. Okay.
Gut, dann nochmal danke für deine Einsichten. Damen und Herren, wer mag das Eis brechen? Das heißt, der Asteroid hat zwar kein Eis, das ist der Komet.
Das ist der Komet, ja, das wären eher Kometen.
Aber der Herr mit der hübschen Mütze, bitte.
Wissen Sie irgendwas zu dem Thema so Kooperation in Bezug auf Asteroidenabwehr? Also tut sich da irgendwas auf der Welt, dass Leute sagen, okay, wir koordinieren das miteinander, weil es ja sinnlos wäre, wenn jetzt die Amerikaner, die Chinesen und die Russen ja. jeweils separat
ja, ja.
machen?
Es gab ein Programm, das relativ ambitioniert war, zwischen NASA und ESA, also eine amerikanisch-europäische Kooperation, die genau das machen wollte. Wir fliegen zu einem Asteroiden hin und probieren mal aus, was passiert, wenn wir denen einen Schubs geben. Das war die Idee. Und also NASA und ESA hätten unterschiedliche Beiträge geliefert dazu. Ein Teil wäre gewesen, tatsächlich die Sonde, die quasi rempelt, sage ich jetzt mal sehr simpel, und eine zweite, die quasi daneben steht und das beobachtet und aufzeichnet. Weil der Sinn ist ja nicht nur jetzt dem einen Schubs zu geben, sondern das auch zu dokumentieren und möglichst viele Forschungsergebnisse von dieser Mission zu gewinnen. Also das wäre diese Kooperation gewesen. Die ist im Vorjahr oder vor zwei, bin ich mir ganz sicher, entweder Vorjahr oder vor zwei Jahren abgesagt worden und gestanzt worden, relativ überraschend, was wahrscheinlich keine gute Idee war. Offiziell Geldmangel, abgesagt, vertagt auf unbestimmte Zeit. Ist auch von sehr vielen Astronomen scharf kritisiert worden. Das wäre ein solches Projekt gewesen, das recht konkret war und man hat auch schon gewusst, zu welchem Asteroiden man hinfliegen will und wie das Ganze funktioniert. Das war relativ weit gediehen und ist dann in einer sehr späten Phase gestrichen worden. Und soweit ich weiß, gibt es jetzt nichts Neues.
Gibt es eine Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, also welche Größe, in welcher Größe auch immer, oder eine Wahrscheinlichkeit in während einer Generation?
Nein, also wir wissen, wir kennen momentan keinen, wo man sagt, hier ist einer, der hält auf uns zu.
Aus der Historie heraus.
Aus der Historie kann man, ja, aus der Historie heraus kann man sagen, sowas wie Chelyabinsk, ja, oder Tunguska, in dieser Größenordnung ungefähr alle 100 Jahre. Und je größer die Dimension des Objekts, desto seltener. Und am anderen Ende der Skala, wenn wir jetzt Chicxulub heranziehen, 100 Millionen Jahre. Also was richtig Großes, wo man sagt, da habe ich Massensterben. Ja?
Dass mir einer durchs Autodach fährt. Ja, und in meiner,
das passiert oft.
Konsole liegen
bleibt. Das passiert schon oft. Ja? Weil das sind ja andere. Das ist ja was anderes. Was du meinst, ist jetzt was anderes. Das passiert viel öfter. Ja? Ein solches Objekt detoniert in der Atmosphäre. Ja? Kommt runter, dort trifft die Atmosphäre, dann entsteht gewaltige Reibung, gewaltige Hitze, das Ding zerbirst dort und dann passiert Folgendes, es fallen Steine vom Himmel, so wie die historischen Berichte auch waren, die kommen im freien Fall, die plumpsen nur runter. Ja. Das passiert ungefähr 20.000 Mal im Jahr. Circa, ja. Jetzt haben wir Glück, jetzt haben wir insofern ein Glück, zwei Drittel unserer Erdoberfläche sind Wasser. So, die meisten fallen ins Wasser, buchstäblich, ja. Dann haben wir relativ viele Wüstengebiete. Ja? Also die bewohnte Fläche auf der Erde ist relativ klein im Verhältnis zur unbewohnten Fläche. Das heißt, die meisten von denen sehen wir nie. Ja, Sternschnuppen sehen wir hier und da. Ja? Und sowas, ja? Aber man weiß, es fallen ungefähr rund um den Globus pro Jahr 20.000 Steine vom Himmel.
Was ist das in Gewicht ungefähr? Was war das?
Weiß ich nicht. Ich kann etwas anderes in Gewicht ausdrücken. Es gibt ja auch sogenannte Mikrometeoriten. Das ist quasi Sternenstaub. Das sind ganz, ganz feine Partikel. Das rieselt ununterbrochen herunter. Das sind im Wesentlichen auch Meteoriten, nur ganz kleine. Und da sind pro Tag, jeden Tag, 100 Tonnen. Runterkommen. Ja. Das heißt, wenn du, ich wollte gerade sagen, wenn du dein Autodach abwischst, ja, es muss da nicht gleich ein Meteorit durchs Autodach fallen, wenn du dein Autodach abwischst, hast du auf jeden Fall Meteoriten im Staubtuch. Und wenn du dein Fensterbrett abwischst, genau das gleiche. Da ist ein gewisser Anteil an meteoritischer Materie dabei. Ist leider nichts wert, also aufheben hat keinen Sinn. Ja.
Ich habe heute geschaut, so, also bitte, da haben wir jetzt Fragen, 1, 2, 3. Ja. Bitte warten Sie bitte auf das Mikrofon, sonst hören wir es nicht auf der Aufzeichnung.
Ich habe gelesen, dass 2013 da in Russland ja Teile im See geborgen wurden.
Ne? Stimmt, ja. Richtig, ja. Also der ist in der Größe, ne? Stimmt. Der ist in der Atmosphäre explodiert, hat sich dann in einzelne Objekte zerlegt und dann hat man Steine unterschiedlicher Größe gefunden, allein am See, genau. Ja.
War das ein Metall, also ein Eisenmetall?
Nein, Stein. Die meisten, fast alle, ich glaube, wir sind bei über 90%, sind Steinmeteoriten und ein relativ kleiner Anteil Eisenmeteoriten und dann gibt es noch eine Mischung. Bitte? Nein, leider. Ja.
Der dürfte mir durchs Auto tragen.
Hättest nichts dagegen. Ja, ja. Es gibt übrigens, fällt mir gerade ein, es gibt einen einzigen dokumentierten Fall von jemandem, der durch einen Meteoriten verletzt worden ist. Man denkt ja, wenn so viel runterfällt, dann muss er irgendwann, fällt er nicht mal irgendjemandem auf den Kopf. Es gibt einen einzigen Fall, der zumindest so einigermaßen abgesichert ist. Das war eine amerikanische Hausfrau in den 50er Jahren, die ist am Sofa gelegen und dann ist ein Meteorit durchs Dach gerauscht und ist irgendwo abgeprallt und hat sich, glaube ich, an der Hüfte getroffen. Ja. Ob es das ihren Arzt so erklärt hat, weiß ich nicht.
Ja, mit Bible-Belt muss man da vorsichtig sein.
Ja, wir wissen, dass ja jetzt ein großer Meteorit ja bei uns vorbei gesaust ist. Mhm. Und in 2029 ja, weiß man noch nicht, ob er uns dann trifft oder auch nicht. Ne?
Ja, man kann nur versuchen, die Prognosen immer zuverlässiger zu machen. Ne? Man versucht natürlich, die Bahnen in die Zukunft zu projizieren und zu berechnen, was passiert in so und so vielen Jahren. Besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er uns trifft oder nicht. Und das kann man relativ genau vorhersagen. Hundertprozentig ist natürlich gar nichts. Man kann sich immer nur annähern und möglichst genaue und verlässliche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Ne?
Aber es geistert auch der Nibiru ja, durch die Medien,
der unterwegs ist. Ne? Es geistert natürlich auch sehr viel. Ich meine, wenn man gewisse Medien liest, meistens eher online, dann ist die Erde, glaube ich, im Lauf der letzten 2-3 Jahre mindestens 10-mal schon ausgelöscht worden. Ja?
Ja, ja, Geistern kommt ja auch von Geistern. Also bitte, wenn Sie das Mikrofon dem Herrn hinter der Säule weiterreichen würden, bitte sehr, Ihre Frage.
Ich hätte eine Frage, und zwar, es gibt jetzt 200 Krater.
Ungefähr, ja.
Auf der ganzen Welt.
Bekannte, also 200 Krater, die wir kennen. Ja, ja. Ja.
Und einer ist da, wie wir geredet haben, in Ries,
in Bayern. Ja.
In Bayern da. Und der, wie viel gibt es denn so große, wie das, weil das, wenn er sowas runterkommt, ist er natürlich sehr gefährlich. Und der Staub, was da ist, ist der nicht auch von der Wüste, also bei uns da, der rote Staub, was da zu uns geweht wird, ja, der kommt ja von der Sahara und dort hier, also auch, der kommt ja nicht, der wird durch den Wind verfrachtet.
Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht ganz.
Ich sage, weil Sie sagen, also, das kommt laufend Staub runter, ja.
Aha.
Glaub, das kann man unterscheiden, nicht, ob das jetzt.
Naja, es wird schon was dabei sein, ja. Wenn man das jetzt irgendwie im Labor untersucht, wird man wahrscheinlich Partikel finden drinnen, ja. Wahrscheinlich, ja.
Ja. Und wie viel gibt es jetzt so?
Der hat 25 Kilometer, ich meine, so groß ist das auch wieder nicht, ja. Es ist schon groß, aber ich meine, zum Vergleich, Chicxulub in Mexiko hat, glaube ich, 160 Kilometer, ja. So, ja.
Und der, was bei Yucatan rein...
Das ist der, ja.
Yucatan, 160 Kilometer.
Ungefähr, ja. 160 oder 180, so ungefähr in dieser Größenordnung, ja. Der größte bekannte Krater ist in Südafrika. Der ist schwer zu untersuchen, weil er so alt ist. Der ist 2 Milliarden Jahre alt. Das ist Vredefort, heißt der. Und der war in der Ursprungsform, als der Einschlag stattgefunden hat, nach heutigen Berechnungen 300 Kilometer. Oh, wow. Das ist groß. Ja? Aber das ist ungefähr 2 Milliarden Jahre her. Er ist natürlich nicht mehr gut erhalten. Das ist auch der Grund übrigens, wir kennen jetzt 200 Krater auf der Erde. Knapp 200. Geben muss es viel, viel mehr. Wenn wir den Mond anschauen beispielsweise, der Mond ist übersät von Kratern, das ist eine einzige Kraterlandschaft. Ja. Jetzt muss die Erde mehr Treffer abbekommen haben, die Erde ist größer, bietet also mehr Angriffsfläche und ist schwerer, übt also mehr Gravitation aus. Also die Erde muss mehr Treffer abbekommen haben. Jetzt haben wir aber eine Atmosphäre. Wir haben Wind und Wetter, wir haben Erosion, wir haben Plattentektonik. Die Erde ist ein aktiver Planet und daher werden die meisten Krater mit der Zeit einfach ausradiert. Ja, das, also die Witterung fährt darüber wie mit einer riesigen Schleifmaschine und löscht die Krater wieder aus. Die längste Zeit haben sich die Menschen überhaupt nicht vorstellen können, dass hier Krater sind. Das ist ein Blödsinn, ja. Also irgendwann hat man akzeptiert, okay, es fallen Meteoriten auf die Erde runter, ja. Ja, aber man hat keine Krater gefunden. Und gesagt, das gibt's nicht, auf der Erde gibt's keine Krater. Also das. Eben, genau. Ja, und ein Chicxulub zum Beispiel liegt ja, ist ja teils unter Wasser, ja, und man sieht das mit freiem Auge dort ja so nicht. Ja. Und daher hat er sehr lange Zeit daran gezweifelt, dass es auf der Erde überhaupt Krater gibt. Ja?
Eines habe ich noch, in Ötztal gibt es bei uns in Tirol, gibt es auch einen Krater.
Aber kein Meteoritenkrater.
In Ötztal muss einen geben, einen kleinen Krater, nicht einen großen. Da muss
es
einen Krater geben.
Ich wüsste nicht.
Also in Österreich.
Ich wüsste nicht. Mir ist kein österreichischer Krater bekannt.
Okay.
Also jedenfalls kein nachgewiesener.
Ja, weil das wäre dann Österreich.
Also. Ja, nein. Ja. Nein, es gibt.
Bitte. Naja. Ich habe drei kurze Fragen. Erstens, dieses Nördlinger Ries, das lohnt sich wirklich, auf den Kirchturm hochzusteigen.
Ja.
Und man kriegt den Eindruck von diesem 25 Kilometer großen Kraterrand. Obwohl es natürlich nicht mehr wirklich so schön wie ein kreisrunder Krater ausschaut, aber man kriegt auf jeden Fall den Eindruck.
Man weiß, wo der Krater...
Sie kommen, glaube ich, aus Wien, und wenn mich nicht alles täuscht, ein Naturhistorisches Museum in Wien ist ja sensationell, wie viele Teile da herumliegen. Wissen Sie ungefähr, wie viele
das sind? Ja, weiß ich. Das Naturhistorischen ist die größte Meteoritensammlung der Welt. Ja, mit ungefähr, also wenn ich jetzt die nicht ausgestellten Teile mit einrechne, ich glaube, es sind um die 8000.
8000 Teile.
Sowas, ja.
Da hat man gesammelt.
Ja.
Jetzt zwei kurze Fragen. Da wir im Kepler-Salon sind, dieser Meteorit oder dieser Komet, den der Kepler gesehen hat, das ist aber dann nicht aus dem Asteroidengürtel, oder?
Sondern von welchem reden wir jetzt?
1600 und ein paar zerquetschte. Aber in dieser Lebenszeit vom Kepler war auch ein Komet am Himmel. Ja, das ist ziemlich bekannt. Aber ich nehme mal an, dass das weiter draußen war, eine Ellipsenbahn.
Aber wir reden nicht von Halley?
Nein,
Halley doch, Halley, ja? Halley, ja? Das ist ein Komet, ja.
Der war das?
Ja, Halley, ja.
Okay.
Ja, ja.
Okay, und die letzte Frage. Ich komme aus Passau. Wir haben dort einen Planetenweg eingerichtet, unter anderem mit einem Asteroid Passau, der dort dann aufgestellt ist, etwa 20 Kilometer Größe, auch vor kurzem erst entdeckt, also in den 90er Jahren.
Okay.
Gibt es einen Asteroiden Linz oder irgendwas Bekanntes?
Es gibt einen Asteroiden, ja, also nicht Linz, aber es gibt einen Asteroiden Mauerkirchen.
Mauerkirchen
gibt es, der eigentlich ein Deutscher ist, glaube ich, ursprünglich, in Wirklichkeit ein Deutscher war, Schwanstein heißt der offiziell, oder Schwanstein, gell? Heißt er. Aber Teile davon sind nach Österreich geflogen und in Mauerkirchen gefunden worden. Das war, glaube ich, der erste verbriefte Meteoritenfund in Österreich. Ja. Insgesamt haben wir, glaube ich, acht oder neun, ne? Ja, sowas,
ja.
Ja.
Bitte.
Also, ich habe vor längerer Zeit mal über Meteoriten gelesen. Vielleicht eine Sache, die ganz interessant war, wie ich es damals gelesen habe, Metallfunde in der Wüste, die sozusagen gefundene Meteoriten waren, die dann im Orient sozusagen verarbeitet wurden, eben angeblich zu diesen ganz legendären Damastklingen. Haben Sie da irgendwie was Genaueres herausgefunden?
Ja, das stimmt. Man hat zum Beispiel bei Tutanchamun einen Dolch gefunden und der ist nachträglich als Meteoriteneisen identifiziert worden. Die Ägypter haben Meteoriteneisen wahrscheinlich irgendwo in der Wüste gefunden, nicht wissend natürlich, was das ist. Man hat ja keine Ahnung gehabt davon. Haben sie vielleicht gedacht, oh, super Material, sehr schön, und haben das zu einem Dolch in diesem Fall verarbeitet. Man hat, soweit ich weiß, die zugehörige Absturzstelle nicht wirklich zuverlässig identifiziert und eingegrenzt, das könnte da sein oder da sein, weil man halt Gesteinstrümmer oder Eisentrümmer gefunden hat. Aber man weiß, er hatte einen Dolch, der aus dem Weltall stammt, gewissermaßen. Ja? Das ist sicher. Ja?
Es wird ja heute noch, das schaut ja sehr schön aus, wenn man so einen Eisenmeteoriten aufschneidet, da sind die Schichtungen dieser verschiedenfärbige Schichtungen drinnen. Ne?
Das kann man ist mehr Stein, das sind mehr die Steine.
Die Steine?
Ja.
Ich habe gelesen, dass das...
Ja, man auch, aber die interessanteren Strukturen, finde ich, haben die Gesteine, ja.
Weil es wird ja von den Schmuckhändlern gekauft und verarbeitet, und da habe ich in der Vorbereitung erstaunt gelesen, dass ein so ein Meteorit mehr oder minder der Kilopreis bei 1000 Euro liegt.
Ja? Das wusste ich, weiß ich gar nicht.
Ja, ja, also.
Weiß ich nicht, ja.
Es wird ein teurer Feidl, ne?
Ja, 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 ja. Ja, ja. Aber man hat auf jeden Fall, man hat irgendwie den Wert, dass man, also die Menschen haben in der Geschichte, also auch in Nördlingen, haben die Steinbrüche eingerichtet, haben also Meteoriten, also nicht Meteoritengestein, aber Gestein, das durch den Einschlag verändert worden ist, abgebaut. Haben eben den Kirchturm gebaut, haben die Stadtmauer gebaut, haben Teile davon in irgendeinem Gebäude, ich glaube ein Museum, deutsches Museum in München verbaut. Also auch dort ist solches Gestein verwendet worden. Es war einfach praktisch, es war da, machen wir einen Steinbruch, super, und geht schon. Ne? Ja. Die Kirche, genau. Genau. Ja, ja. Ja, ja.
Bitte. Ja, was ist bitte der Unterschied zwischen Asteroid und Meteorit?
Ah, gute Frage, ja. Hätte ich vorher schon. Es gibt mehrere Bezeichnungen. Ja, klar, gute Frage, die hätte ich schon vorher ansprechen können. Im Wesentlichen hängt es davon ab, wo er ist. Es ist im Großen und Ganzen immer dasselbe. Wir haben Asteroiden, wir haben Meteoroiden, wir haben Meteore und Meteoriten. So, warum hassen sie so komisch? Es ist immer das Gleiche fast. Asteroid heißt er, solange er draußen im Weltall herumfliegt. Der Meteoroid ist das Gleiche, nur eine Gewichtsklasse kleiner. Man hat da quasi eine zweite Bezeichnung eingeführt, damit man da die Größenordnung ein bisschen auseinanderhält. Der Meteor ist die Sternschnuppe. Wenn der auf die Atmosphäre trifft, eine Leuchtspur zieht, dann heißt er Meteor. Meteorit heißt er, wenn er den Erdboden trifft. Das ist ein bisschen eine komische Nomenklatur, aber es ist halt so. Also durch den Bodenkontakt wird der Asteroid zum Meteoriten.
So ist es.
So ist es, ja.
Bitte, in der ersten Reihe gibt es noch eine Frage.
Der Mars, der liegt doch dem Asteroidengürtel wesentlich näher als die Erde. Der müsste eigentlich viel mehr abbekommen.
Rein statistisch. Mit Sicherheit.
Hat man das schon beobachtet? Oder?
Die sind alle voll mit Einschlägen. Alle
voll. Es gibt dort ja auch kaum eine Atmosphäre.
Nicht mehr, ne? ja, nicht mehr. Ja. Ja.
Und im Übrigen finde ich das wahnsinnig interessant, wenn Sie sagen, die Erde wurde mit Leben kontaminiert.
Könnte sein, es könnte sein, ja. Das ist eine Möglichkeit, die jetzt nicht bewiesen ist. Ja. Muss man sagen, das ist nicht bewiesen, aber es ist möglich, ja. Weil man eben in außerirdischem Gestein bereits Bausteine des Lebens nachgewiesen hat. Ja, das schon. Aber wie, also, ja. Es ist jetzt keine Behauptung
meiner. Ist nicht bewiesen.
Ja, ist nicht bewiesen, nein. Ist nicht bewiesen, ja.
Ja, bitte. Und zwar, ich hätte auch eine Frage jetzt da anschließend, weil der Herr da gesagt hat, dass das Leben da praktisch durch den Gesteinsbrocken zu uns gekommen ist.
Könnte sein, ja.
Aber das, was mich da interessieren würde, ist, wie das, von wo das Leben dann...
Das wissen wir nicht.
Ja.
Wir verlagern quasi die Bühne der Entstehung. Ja? Also ja. Wir wissen nicht, wie es auf der Erde passiert ist. Und wenn es die, sagen wir mal, es trifft zu, dass die Erde infiziert worden ist mit Leben, ja, dann haben wir die Entstehung des Lebens nicht geklärt damit, ja. Wir haben nur quasi den Ort der Entstehung woanders hin verlagert, ja. Es ist jetzt okay. Noch keine Erklärung, wie das Leben zustande gekommen ist, ja.
Kann das vielleicht sein, dass da, der Planet sie zerstört worden ist und ein Brocken dann praktisch.
Wissen wir nicht. Aber ich meine, was die Entstehung von Leben betrifft, Asteroiden können auf andere Weise eine Rolle spielen und das könnte vielleicht eine Erklärung für die Entstehung von Leben generell sein. Wenn so ein Ding hier einschlägt mit all dieser Energie und das ganze Gestein zerrüttet und verdampft und zu Flüssigkeit werden lässt und so weiter. Also das wird wirklich, da wird der Boden echt umgeackert, so richtig. Ja. Dann entstehen mit der Zeit sehr interessante Strukturen im Boden, so Höhlen, Gänge, in denen manchmal heißes Wasser kursiert. Das ist solche Beispiele gibt es. Ja. Das ist wie ein geschlossenes System. Ja. Und da wird manchmal angenommen, dass das ideale Bedingungen sind, wo Leben spontan entsteht. Die gleiche... Bitte?
Black Smoker.
Ich wollte gerade sagen, ja, der gleiche, genau. Das wäre ein ähnliches Prinzip wie bei den unterirdischen, so Unterwassergeistlichen, wie man das nennen möchte, Lost Cities oder Black Smokers und so weiter, ja, wo irgendwie ein thermisch chemisches System entsteht, das möglicherweise die Entstehung von Leben begünstigt. Und ähnliche Bedingungen können durch den Einschlag eines Asteroiden geschaffen werden. Und daher könnte es auch im Umfeld dieser Strukturen möglicherweise, muss man immer sagen, könnte auch der Funke vielleicht angestoßen worden sein.
Ja, klar. Tatsächlich ist da nichts bewiesen. Nein, es gibt 7-8 Theorien, die größeren zur Entstehung des Lebens.
Es gibt keine, es ist nicht bewiesen, nein.
Eine kurze Frage. Ist die Steinschlaggefahr auf der Erde gleichmäßig verteilt möglich oder gibt es da besondere Zonen, wo das...
Statistisch gleichmäßig verteilt. Die schauen nicht auf Landesgrenzen.
Im Nordpol oder Südpol? Oder
soweit ich weiß, ist das statistisch gleichmäßig verteilt, ja. Also es ist ein Zufall, also Zufallsgenerator, ja.
Also kann man nicht sagen, da ist man sicher, oder?
Nein. Und sie schlagen auch nicht jetzt absichtlich in den Spier hinein. Es ist nur, es ist Zufall. Ne? Nein, es ist gleichmäßig. Ja.
Okay. Ich glaube, da gibt es eine Frage, oder? Dort gibt es eine Frage.
Dort auch, ja.
Ja, wo kommt das Leben her? Ne?
Habe ich das richtig verstanden? Am Anfang haben Sie uns eine akustische Doku von Chelyabinsk
vorgestellt. Ja.
Wenn die so unvorhergesehen herunterkommen, warum gibt es überhaupt eine Doku?
Das ist leicht erklärbar. Weil in Russland sehr viele Menschen im Auto eine Kamera montiert haben. Und zwar deswegen, weil sie Beweismaterial im Falle eines Unfalles haben wollen. Da fahren alle mit so einer Kamera umeinander. Ja, von da gibt es Unmengen Aufnahmen von
Kamera. Kameradichte ist riesig in Russland,
riesig,
weil die Versicherung so schlecht ist.
Genau. Und dann kannst du streiten vor Gericht und so weiter und daher dokumentieren.
Das wäre wahrscheinlich, bei uns wäre es nicht aufgezeichnet worden.
Bei uns wäre es nicht auf, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, nachdem alle mein Handy, man, wer weiß. Ja. Gut, halt reden alle mein Handy. Andererseits, die mein Handy schauen immer auf die Erz, nicht? Also die hätte ich vielleicht auch nicht gesehen.
Also, bitte. Nur ganz kurz vielleicht zu diesem Meteorit beobachtet, ja oder nein. Es gibt in Europa ein relativ dichtes Meteoritenbeobachtungssystem von der Amateurastronomie. Die haben da einfach so Hohlspiegel, mit denen sie quasi reinfilmen auf den Himmel. Und das ist relativ gut. Also ich glaube, wenn sowas in Österreich passieren würde oder in Deutschland oder Frankreich, würde man es wahrscheinlich ziemlich gut registrieren.
Das hat mit den Landesgrenzen nichts zu tun. Ja?
Nein, ich sage nur, es wird registriert, weil es in Europa ein flächendeckendes Netz gibt, das von Amateurastronomen gemacht wurde, das den Himmel beobachtet, Meteoriten beobachtet. Es gibt
ja aber Meteoritennetz. Ich verstehe, Sie meinen, den hätte man gesehen.
Sie haben gerade gemeint, den hätte man wahrgenommen, auch in Österreich. Weil wir ein flächendeckendes System haben, das Meteoriten beobachtet.
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Sie haben gerade eben gesagt, in Österreich hätte man es wahrscheinlich nicht so aufgenommen, das Footage.
Im Auto hätte keiner eine Kamera.
Im Auto hätte es nicht gegeben, aber es gibt ein flächendeckendes Videosystem, das beobachtet. Also, genau. Ja, es ist aber, der war so hell, das hätten wir, glaube ich, so auch gesehen.
Ja, aber dann muss es ja geben. Dann muss es ja geben. Ja, aber dann muss er davon Aufnahmen geben. Ja, gut, dann sieht man nicht nur in Sibirien, ja. Aber gut, egal.
Wir warten auf den nächsten, dann werden wir diese Frage beantworten können. So, wenn keine da vorne, ich glaube, Sie wollten noch was fragen, oder? Nicht Sie auch noch eine Frage gehabt?
Entschuldigung, ich habe da noch eine Frage, und zwar stimmt es so, wenn man vorher praktisch das Licht gesehen hat, und das Licht ja schneller ist und danach erst das Geräusch, dass sich praktisch das Licht schneller bewegt. Der Schall langsamer ist. Habe ich einmal gehört.
Das ist eine andere Aufnahme, ist weitergelaufen, gell? Eben, ich zeige es gerade. Das ist eine andere Perspektive, verschiedene Aufnahmen, ja. Autoradio reden können.
Ja, genau. Ich habe mal das gehört, das war wegen dem, weil sich das Licht schneller bewegt und der Schall später dann kommt.
Ja.
Jetzt können wir uns das von Anfang an anschauen nochmal mit diesem, vielleicht auch mit diesem Schall.
Kilometer. Ja, und den hat man, das ist eben einer derjenigen, wo man gesagt hat, man hat ihn wirklich nicht kommen gesehen. Und es war aber ein zweiter, es war ein zweiter gleichzeitig und den hat man verfolgt. Ja? Und da haben sich irgendwie zwei quasi fast zeitgleich der Erde angenähert und dann hat man sich gedacht, aha, haben wir die jetzt verwechselt oder haben wir uns verrechnet? Dabei waren es einfach zwei und diesen hat man überhaupt nicht vorausgesehen. Ja? Aber eben, wie gesagt, nur 20 Meter groß. Ja, 20 Meter. Ja.
Ja. Ist klar. So, bitte.
Hängt es eigentlich nur vom Gewicht von dem Meteoriten ab? Oder wodurch ist der, explodiert der in der Luft oder schlägt im Boden ein?
Es hängt von mehreren Faktoren ab. Es hängt vom Gewicht respektive der Materialstruktur ab. Ja, weil sehr viele, die meisten sind Steinmeteoriten. Ja. Und sehr viele von denen sind sehr porös. Das ist relativ bröseliges Gestein. Und die zerreißt natürlich leicht. Ja? Also ein Eisenmeteorit käme deutlich leichter durch. Aber es hängt vom Material ab, es hängt von der Dimension natürlich ab, wie viel da durchgeht. Entschuldigung. Und von der Geschwindigkeit. Die sind nicht alle gleich schnell. Ja? Das ist jetzt eine relativ komplizierte Berechnung, dass das Tempo, weil es von der Bahn abhängt, vom Winkel und mit dem. Ja? Aber man kann sagen, im Schnitt kommen die so mit 70.000, 80.000 km/h, so ist der Schnitt. Ja? Ja. Es kann schneller, es kann auch schneller sein, es kann auch langsamer sein, es hängt eben vom Winkel ab. Und die Erde bewegt sich ja selber auch und man muss dann die Erdgeschwindigkeit subtrahieren, die Erde fährt mit ungefähr 100.000, also wir fahren gerade so mit 100.000 km/h durch die Gegend, ja? Also recht flott. Ja? Und dann in Relation dazu muss man dann die Geschwindigkeit des Asteroiden berechnen. Also Tempo, Größe, Material. Materialbeschaffenheit, ja? Davon hängt es ab.
Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Kann man sagen, wie groß der Gesteinsbrocken einer Sternschnuppe ist? Der Sternenstaub ist so klein, dass er unbeschädigt zu uns kommt. Mhm. 20 Kilo von Tscherbinsk ist zu groß, also der kommt auch auf die Erde.
Ja gut,
aber meistens, die verglühen, wie klein sind die?
Oder meistens zerreißt, das sind ja meistens Bruchstücke. Ja, die zerreißt in der Atmosphäre, ja, dann sehe ich die Sternschnuppen und dann fallen kleinere Teile runter. Ja. Ah, das sind meistens Überreste.
Die sind nicht weg, sondern
die rieseln dann einfach runter. Ja.
Danke.
Ja, also die gehen, wobei der Staub geht so durch ging ja auch so durch die Atmosphäre, der wird nicht aufgehalten. Ja. Da ist zu wenig Reibung da. Ja. Aber meistens zerreißt das Ding und dann gibt's einzelne Teile und die plumpsen dann einfach runter. Ja. Ja. Nein, schon auch, in der Atmosphäre. In der Atmosphäre, ja. Und da sind ja auch dann einzelne Gesteinstrümmer runtergefallen einfach, ja, die man dann auch eingesammelt hat.
Die nicht gänzlich verglüht sind.
Ja, ja.
Sternschnuppen, die verglühen ja zum überwiegenden Prozentsatz gänzlich.
Ne? Ja, und irgendwie Trümmer fallen schon runter. Ja. 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 Das gibt's ja.
Genau. So, bitte.
Wie kann man überhaupt von einem Drum, das gar nicht auf der Erde dann quasi angekommen ist, wie wir da jetzt gesehen haben, was nur oben war, sagen, dass der 20 Meter groß war.
Da sind verschiedene.
Das ist die erste Frage, Entschuldigung, und die zweite Frage. Es wird immer wieder behauptet, dass der Jupiter viele von diesen Impact-Ereignissen abhängt, ob seiner Größe. Stimmt das oder ist
das? Das weiß ich jetzt nicht.
Das ist eine Komet, was da reingekommen ist.
Ja, genau. Schumacher.
weil der Jupiter im Sonnensystem schützt er die Erde. Aber wenn der in Opposition steht, schützt er wahrscheinlich.
Naja, durch die, ich meine, damit haben wir uns jetzt nicht speziell befasst, aber es wäre natürlich sehr logisch, weil eben die Anziehungskraft des Jupiter so stark ist, ja, dass der einiges ansaugt. Das war der Komet, das war Komet, glaube ich. Shoemaker-Levy, ne?
Ja.
Shoemaker-Levy, ne? Ja. 94 oder irgendwie sowas, ja. Wie berechne ich, es ist immer Annäherung, nicht? Es ist immer Annäherung, wie ich das ausrechne, ja. Die mehr oder minder richtig oder falsch sein kann. Das ist, also, wenn er runterkommt, ist leichter, ne? Dann ist es leichter, weil dann habe ich vielleicht einen Krater. Und da kann ich von der Dimension, habe ich Materialreste, oder, aber es ist natürlich immer eine, also hundertprozentig ist nichts. Und es werden ja oft auch die Dimensionen dieser Objekte in einer quasi Range angegeben. Also niemand würde sagen, der war 20 Meter groß. Ja? Das ist dann eine Näherung. Ne?
Nachdem uns auf der Erde langsam bestimmte Ressourcen ausgehen, seltene Metalle und so weiter, da denkt man doch daran, dass man irgendwelche Asteroiden
ist ein Thema,
und dort vielleicht diese abbaut. Mhm. Ist das eine wahrscheinliche Möglichkeit? Oder?
Ist jedenfalls ein großes Thema, ja. Ist ein großes Thema in der Wissenschaft, wo man sagt, also Asteroidenbergbau. Ja? Ja. Das wird diskutiert, weil es sind eben seltene Metalle, Iridium, was auch immer, ja, gibt es dort in weitaus höherer Konzentration als auf der Erde. Also meteoritisches Gestein hat 20.000 Mal so viel Iridium. Ja? Darum kann man es auch unterscheiden.
Durch dieses Iridium ist ja dieser Impact nachgewiesen worden. Ne?
Der Dinosaurier,
also weltweit eine dünne Iridiumschicht,
genau.
Die genau auf diesen mexikanischen Einschlag hinweist.
Ganz genau. Es gibt also um den ganzen Planeten gibt es eine auffällig, also eine Schicht aus Iridium, die eben zwei Erdzeitalter trennt. Ja? Und da muss irgendwas passiert sein, wo das viele Iridium hergekommen ist. Ja? Und dazu, so ist man dann, das war ein wesentliches Indiz dafür, dass das ein Asteroideneinschlag gewesen sein muss. Und ja, es wird diskutiert, Bergbau auf Asteroiden zu betreiben. Ja?
Soweit ich weiß, hat die NASA jetzt ein Projekt in Planung, noch nicht gestartet, wo auf einem Asteroiden gelandet werden soll und auch die Möglichkeit, den abzuschleppen, geprüft wird.
Ich glaube, es gibt da einige Ideen in die Richtung. Ja. Gut, Rosetta gab es, das war immerhin eine Landung, zum ersten Mal. Ne? Und ja, versucht mehrere solche Dinge. Und dann gab es eben diese eine Mission, die dann aber abgesagt worden ist, eben mit dem, wir geben dem Ding einen Rempel. Ne?
Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Asteroidengürtel, wie er entstanden ist.
Ja.
Die Masse des Jupiter ist angeblich eben so groß, dass kein Planet entsteht. Mhm. Aber umgekehrt hat der Jupiter doch einige Monde. Mhm. Und die Entstehung ist möglich und die andere nicht. Also da finde ich einen Widerspruch.
Naja. Der Jupiter hat sogar viel sicher. Müssen wir früher anfangen wahrscheinlich in der Entstehung des Sonnensystems. Ja. Nein. Ich kann jetzt keine erschöpfende Auskunft darüber geben, warum die Trabanten bleiben und sonst nichts. Weiß ich nicht genau, ja. Weiß ich nicht. Ja. Kann ich jetzt nicht sinnvoll wissenschaftlich erklären.
Mit der Frage, wie steht das alles Meteoriten und Asteroiden zu den Kometen?
Im Prinzip ist es das Gleiche, ja. Mit dem Unterschied, dass Kometen einen größeren Eisanteil haben, also einen Wasseranteil haben im Regelfall, der dann mitverantwortlich ist für den Schweif. Und sie fliegen manchmal in die Gegenrichtung, ja? Also okay, die meisten, und sie sind weiter draußen. Sind im Regelfall viel weiter draußen.
Wolke, oder wie
heißt ja, das, die Wolke? Und ziehen manchmal ganz seltsame Bahnen, ja. Die Asteroiden fliegen wie die Planeten. Bewegen sich im Regelfall. Bitte? Ja, genau. Darum habe ich jetzt kurz überlegt, ob man da Entstehung des Sonnensystems und so, ja. Genau. Und Kometen sind weiter draußen. Ich glaube, dass das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist der Wasseranteil, ja.
Okay, ja.
Der dann auch
da gibt's ganz war früher eine ganz tolle Bilder, so 1800, wo es Kometen gemeint haben,
waren. Ja, 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 ja. Es gibt, ich meine, es haben berühmte Maler haben das, man, beobachtet hat man ja immer, ja. Es gibt ein Bild vom Dürer, wo er, blöderweise ist das auf die Rückseite von einem anderen Gemälde gemalt, ja. Also auf der Rückseite gemalt, wo er einen Asteroiden, was er wahrscheinlich, man schreibt das dem zu, einen Asteroidenabsturz in Buff. Ensisheim hat das geheißen, das ist dargestellt hat.
1843.
Ah ja, okay. Ja.
Ist ein Komet. Die Kometendarstellungen sind ja erst, da braucht man jetzt einen Kunstgeschichtler, so Humanismus aufgekommen, nicht ungefähr. Also vorher hat man die in den Gemälden ja nie gesehen, aber da dürfte der Heile wieder mal vorbeigekommen sein. Und dann war es Mode, auch in den verschiedenen Porträts, ja, einen... Ja. Komet irgendwo im Eck zu platzieren. Nicht?
Ja, ja. Und ja, ja. Wovon? Das weiß ich jetzt nicht.
Nein, gemeint ist wahrscheinlich auch, dass die Kometen früher eingeschlagen haben auf der Erde, nicht? In der Entstehung der Erde und dort auch das Wasser herkommt, nicht? Das wir heute haben. Nicht?
Das würde ich jetzt.
Genau.
Ja. Ja, ja.
Gibt es noch Fragen an unseren Meteoriten, Asteroiden, Spezialisten?
Erschöpfend eingeschlagen, ja?
Sagen wir, erschöpfend
eingeschlagen, ja?
Ah ja, das Buch. Buchhinweis, Damen und Herren. So schnell darf ich Sie nicht entlassen. Achtung, Steinschlag, Asteroiden und Meteoriten, tödliche Gefahr und Wiege des Lebens. Sie haben es jetzt ungefähr aufgerissen bekommen durch unseren Autor. Sein Co-Autor war der Herr Köbel, wie heißt der mit Vornamen?
Christian
Köbel, Chef des Naturhistorischen Museums in Wien. Ein unglaublicher Fachmann auf diesem Gebiet. Also wenn Sie sich erkundigen wollen, ob uns ein Asteroid trifft oder nicht, ist er der Mann, der das weiß.
Und er kennt auch alle Asteroidenkrater dieser Erde. Persönlich kann man
genau
sagen.
Ich habe leider seine Telefonnummer nicht.
Ich schon.
Schauen Sie mal bei Gelegenheit im Naturhistorischen Museum vorbei. Es sah sich echt aus. Die Meteoritensammlung ist sensationell.
Absolut, ja.
Absolut toll. Ja. Und was aber auch toll ist, ist, wenn Sie. Ich habe es mir, das ist faszinierend. Und was auch toll ist, ist, dass es im Kepler-Salon immer wieder so tolle Veranstaltungen gibt und auf die möchte ich noch kurz hinweisen, die da in nächster Zeit auf uns zukommen, nämlich am Montag, 4. Juni, Poschner hört mit. Es geht um Zulehner, es geht um den Chefdirigenten des Bruckner Orchesters in Linz. Gastgeber ist der Chef selber. Und das ist auf der Bruckner Uni, Privatuniversität und nicht hier. Also Poschner, nämlich der Chefdirigent des Bruckner Orchesters, wird zuhören, wird Ihre Fragen versuchen zu erklären. Und der Paul-Michael Zulehner, Theologe und Religionssoziologe, ist auch da. Wenn Sie Informationen brauchen zum Kepler-Salon in irgendeiner Form, dann bitte entweder bedienen Sie sich im Internet oder besorgen Sie sich den postalischen Quartals-Newsletter, den gibt es da hinten und auch 14-tägig gibt es einen Newsletter über E-Mail. Bitte sich da schlau zu machen. In diesem Sinne darf ich ganz, ganz herzlich mich bedanken beim Herrn Vortragenden, dessen Buch Sie da hinten finden beim Stand von der Buchhandlung Fürstelberger. Ganz, ganz wichtig, dass die uns hier auch unterstützen und bitte kaufen Sie dieses Buch. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Das Interessante.
Was die Einleitung. Ja,
Sie werden noch sehr viel mehr an Erkenntnis mitnehmen können. Damit ganz, ganz herzliches Dankeschön, lieber Armin Schönberger.
Vielen Dank. Ich danke vielmals für die Einladung. Vielen Dank.